Das ist echt brutal und das ist was, was inzwischen wirklich in meinen Augen zum Breaking Point für das ganze Land wird.
Ständig frage ich mich Dinge, Tag ein, Tag aus und will verstehen, wie dieses oder jenes funktioniert. Egal ob in Politik, Gesellschaft, Kultur oder Naturwissenschaft. Es gibt so viel, was mich interessiert, was neu ist, was ich lernen kann. Deswegen teilen hier bei Alles muss raus Menschen ihre Perspektive, ihren Standpunkt, ihr Wissen, ihre Haltung. Und in dieser Woche hat mich folgende Frage beschäftigt. Wie fühlt sich die USA eigentlich gerade an, lieber Thomas Hajo? Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles muss raus mit mir, Thilo Mischke, und meinem heutigen Gast Thomas Hajo, den ja sehr viele aus dem Fernsehen kennen, sehr viele wahrscheinlich aus dem Kontext auch von Germany's Next Topmodel. Ich habe Thomas Hajo in den letzten Jahren aber als krassen Experten kennengelernt, als einen Mensch, der einen richtig guten und hochspannenden Blick auf die Gegenwart der USA hat. Und nicht nur auf die Gegenwart des Lebens, sondern auch auf die Politik und wie dieses Land sich verändert. Und darüber habe ich heute mit Thomas Hajo gesprochen. Nach den Ermordungen der Menschen durch ICE, nach einem Präsident, der hadert mit den moralischen Fehltritten, die er jeden Tag macht, nach einem Präsidenten, der dieses Land verändert, verwandelt und ein neues Land daraus gestaltet. Und ich wollte von Thomas wissen, der hat davon auch erzählt, wie sich das anfühlt. Was macht es mit einem, der mit so großer Liebe und so viel Mühe sich ein Leben in diesem Land aufgebaut hat? Was macht es mit einem, wenn diese Demokratie, die ja mal für einen Wertekompass stand, die mal für Moral stand, jetzt plötzlich von der Welt verachtet wird? Was macht das mit einem, der in diesem Land wohnt? Und Thomas Hajo erzählt davon. Sehr deutlich, sehr direkt. Und ich habe wirklich wieder sehr viel, also ich bin immer wieder überrascht. Ich habe wirklich sehr viel gelernt in diesem Gespräch und hoffe, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, auch aus diesem Gespräch sehr viel rausziehen könnt.
Redaktionsschluss für die heutige Folge war Mittwoch, der 28. Januar 2026 um 20.30 Uhr.
Thomas, als jemand, der mir in unseren häufigen Interviews und aber auch privaten Gesprächen erzählt hat, dass du dieses Land, diese Stadt New York sehr liebst, dass dir dieses Land und diese Stadt sehr viel bedeuten und sehr viel möglich gemacht hat. Wie blickst du jetzt aktuell auf diese Stadt und vor allen Dingen auch auf dieses Land mit diesem Präsidenten?
Ja, lieber Thilo, ich habe dir auch damals immer schon gesagt, bei mir war es immer schon eine kleine Separation von New York als Stadt, die ich von Anfang an geliebt habe, und Amerika als Land, das ich auch sehr, sehr mochte, aber das ich immer noch mal anders gesehen habe als diese Insel New York. Aber man muss natürlich sich eingestehen, dass diese Stadt Teil der Vereinigten Staaten ist. Und ich wäre ja ein Vollidiot, wenn ich sagen würde, dass sich das in diesen 30 Jahren, in denen ich hier bin, und vor allem in den letzten 10 und auch noch mal im letzten Jahr, sich das Ganze nicht extrem kritisch entwickelt hat. Und natürlich mein Stolz, hier zu leben, der hat sich völlig geändert. Und meine Sorge oder meine Ängste, die in den letzten paar Jahren mehr oder weniger aufgewacht sind, die haben sich natürlich jetzt in diesem letzten Jahr Trump nicht unbedingt verbessert. Und wo die Reise hingeht, das macht mir größte Sorgen. Und klar, New York als Stadt liebe ich, aber Amerika als Land ist in einer ganz, ganz kritischen Phase.
Das ist so krass, weil wir gerade so, weißt du, in Deutschland ist ja besonders, in Deutschland wurde ja dann auch immer den Eltern und man selbst hätte sich gefragt, was hätte ich gemacht, wenn dann so ein System kippt, wie würde man reagieren? Was waren so deine Gedanken nach Minneapolis? Was waren deine Gedanken nach der Frau, die erschossen wurde im Auto von einem ICE-Agenten? Das ist ja, also es sind ja eigentlich massive Grenzüberschreitungen eines Staates, wo man eigentlich sagen müsste, okay, bis hierhin und nicht weiter.
Naja, klar. Und nochmal, gerade als jemand, der in Deutschland aufgewachsen ist und gerade auch meine Generation, die sich natürlich extrem mit der Vergangenheit auseinandergesetzt hat. Übrigens eine Tatsache, die eigentlich in Amerika nie so ganz stattgefunden hat. Weißt du, auch diese Auseinandersetzung mit der Geschichte des Landes. Und ich glaube, von daher gesehen ist das natürlich extrem schockierend. Und man sieht jetzt tatsächlich, und das ist, glaube ich, auch das, was so erschreckend ist in diesem ersten neuen Trump-Jahr, wie schnell so eine Demokratie erodieren kann. Weil die ganze Sache mit ICE und die Situation in Minnesota die ist ja tatsächlich, wie gesagt, nur so aufgeladen von Parallelen. Und wenn man ehrlich ist, der Streit da geht ja nicht um Immigration. Weil wenn du jetzt guckst, ne, ein roter Staat, Texas hat 2,1 Millionen Undocumented Immigrants, Florida hat 1,6 Millionen Undocumented Immigrants, Minnesota, ein blauer Staat, hat 130.000. Also da kannst du auch sagen, es ging da von Anfang an nicht unbedingt um Immigration, sondern zum Teil auch um politische Vergeltung, ne? Weil das ist der Governor Walz, der ja auch sein Gegner war in der letzten Wahl, und eine Theorisierung der politischen Opposition. Und dann diese Einsetzung von ICE als Border Patrol-Sache, da kannst du ja, wie gesagt, wenn du sagst, wir brauchen bessere Grenzen und wir brauchen natürlich auch eine Regulation von Immigration, ich meine, da kann man ja nicht dagegen argumentieren. Ich habe auch keine Lust, dass hier irgendwelche Schwerverbrecher ohne weiteres reinkommen. Aber was die Realität ja ist oder war, ist, dass es plötzlich nicht mehr um die ging oder nur um die, sondern ganz plötzlich wirklich arbeitende und auch documented immigrants da aus ihrem Alltag gerissen wurden. Und das hat schon eine riesengroße katastrophale Auswirkung natürlich auf die Gesamtsituation und Stimmung im Land und natürlich jetzt auch mit der Aufladung in Minneapolis auch fatale Folgen. Weil, ich meine, was passiert ist, ist absolut schockierend. Jetzt erstmal mit Rene Good und dann mehr oder weniger eine Woche später jetzt mit Alex Pretty. Und das Verrückte ist, und das ist ja das, was eigentlich das Schöne an unserer heutigen Zeit ist, du kannst es ja heute dokumentieren. Und diese Aufnahmen, die gemacht wurden, die lassen ja keinen Raum zur Interpretation. So Sachen wären vor ein paar Jahren vielleicht noch passiert und man hätte das vertuschen können. Das kannst du ja nicht. Und diese offensichtlichen Versuche von Kirsty Noem, ne? Also oder auch Bovino, der Head of ICE, das wirklich letztendlich uns, dem Volk, zu verkaufen, weißt du, als wäre das passiert, wo wir alle sehen, ist was ganz anderes passiert, das ist echt schockierend und eigentlich unvorstellbar.
Wie fühlt sich denn das an? Also wie ist denn der Alltag mit diesem gewalthaltigen Alltag in den USA? Also wie läufst du durch die Stadt? Wie sprechen deine Freunde darüber? Wie debattiert ihr das? Oder schweigt man dazu?
Nein, das ist ein Thema, das jede Dinner-Conversation, jeden Break im Arbeitsalltag total dominiert. Weil nochmal, ich meine, das wäre unvorstellbar gewesen, noch vor ein paar Jahren oder in meinen Augen auch noch vor einem Jahr, wie sowas passieren kann. Weil nochmal, das ist eine Paramilitary Group, die da plötzlich irgendwelche Immunität genießt und durch die Städte geht und relativ willkürlich, zum einen willkürlich, zum anderen schlecht ausgebildet, hier wirklich Terror verbreitet. Und das hat ja auch tatsächlich nichts mehr mit Immigration zu tun. Und um ehrlich zu sein, hast du dann natürlich diese großen Ängste, wo du dann sagst, naja, das ist ja zum Teil auch gewollt, beziehungsweise auch eine größere Strategie. Weil um ehrlich zu sein, diese Präsenz von so einer Gruppe, von so einer Special Police in den Straßen, das kann ja nur ein Ziel sein, dass das auch eine Normalisierung dieser Situation ist, dass man sich so teil dran gewöhnt und dass dann natürlich auch Angst und Schrecken verbreitet werden. Und wie gesagt, wenn man das mal weiterschaut, was bedeutet das? Was bedeutet das für den Alltag? Was bedeutet das für die anstehenden Midterm-Wahlen? Weil make no mistake, also die Republikaner und Trump haben große Angst, diese Midterms zu verlieren. Und du kannst davon ausgehen, dass eine Truppe wie ICE auch bei solchen Sachen dann eine Rolle spielt. Also in Sachen Voter Suppression, oder du kannst davon ausgehen, dass in den kommenden Monaten, wenn die Wahl ansteht, dass da auch eine große ICE-Präsenz in der Nähe der Wahllokale sind, mit der angeblichen Aufgabe, dann undocumented immigrants oder Leute davon abzuhalten, die nicht wählen dürfen. Also wenn man mal guckt, wo das hinführt, so eine Militärpräsenz zu haben von der Police Force, die ja nicht dem Volk untersteht, sondern wirklich Trump und der Regierung, das ist echt brutal. Und das ist was inzwischen wirklich in meinen Augen zum Breaking Point für das ganze Land wird. Und man sieht ja auch jetzt zum ersten Mal, dass diese ganze Nummer mit Rechtfertigung und Erklärung nicht mehr funktioniert. Weil wenn du ehrlich bist, hast du das Gefühl, dass langsam diese Koalition oder MAGA daran auch ein bisschen aufbricht.
Ist das eine Hoffnung oder ein echtes Gefühl? Und kannst du mir einen kleinen Gefallen tun? Ich weiß, was die Midterms sind. Vielleicht kannst du nochmal unseren Hörerinnen und Hörern sagen, warum die Midterms so wichtig sind und was genau das ist. Aber beantworte erst die Frage, ist es eine Hoffnung oder ist es wirklich ein Gefühl, dass MAGA jetzt wackelt?
Also um ehrlich zu sein, ist das natürlich zum einen eine Hoffnung, aber zum anderen auch eine absolute Realität.
Wie sieht denn das aus, das Wackeln?
Also gerade auch jetzt durch diese letzte ganz, ganz furchtbare Situation mit Alex Pretty, der ja mehr oder weniger erschossen wurde, executed. Und den konntest du jetzt plötzlich nicht mehr als Domestic Terrorist darstellen, so einfach, wie man das vorher gemacht hat. Ne? Weil der ist 37, eine ICU-Nurse, also eine Krankenschwester, die auch im Veteranenhospital gearbeitet hat. So, und man hat von den Videos genau gesehen, was da Sache war, wie das passiert ist. Also den zu dämonisieren, das ging extrem schwierig. Das haben sie ja zum einen versucht dadurch, dass sie gesagt haben, ach, der ist da und der konfrontiert diese ICE-Agenten. Und zum anderen haben sie dann versucht, das zu sagen, naja, der hatte ja einen Gun. Das große Problem ist nur, in Amerika, in gewissen Staaten, darfst du eine Pistole mitnehmen mit Lizenz. Und Minnesota ist so ein Staat. Da ist Carrying ist da erlaubt. Das heißt, plötzlich auch dieses Argument funktioniert nicht mehr, weil jetzt plötzlich kommt die NRA, die National Rifle Association, und sagt, Moment mal, das kann ja kein Grund sein, dass jemand da erschossen wird, weil wir sagen seit Jahren, jeder kann mit dem Gun rumlaufen. Verstehst du? Also eigentlich Trumps größten Verbündeten die ganze Zeit, das Second Amendment, also dieses Recht, Waffen zu tragen, das ist ja fundamental auch für diese konservative republikanische Bewegung. Und plötzlich sagen die oder versuchen das zu argumentieren, ja, der hatte ja einen Gun. Der hatte den ja nicht gezogen, das sieht man ja. Und da bröckelt es schon. Die NRA hat sich ganz klar dagegen gestellt, was zum ersten Mal Sache ist. Es hat sich der Kandidat zum Governor von Minnesota, ein Republikaner, hat sich jetzt mehr oder weniger verabschiedet, zurückgezogen, ist offiziell aus der Partei ausgetreten, weil er sagt, er kann das nicht verantworten, auch seiner Familie, seinen Töchtern gegenüber. Es kommen jetzt erste republikanische Senatoren, die auch eine volle Investigation fordern. Also es ist zum ersten Mal wirklich so, dass diese Koalition, die ja gerade so blind hinter Trump gestanden hat, ne? Also all in, dass die langsam aufbricht, weil die natürlich auch merken, wir sind an einem Punkt angekommen, wo du das dem Volk nicht mehr erklären oder rechtfertigen kannst. Also das bricht schon jetzt langsam auf.
Jetzt kurz die Midterms. Warum sind die so wichtig und warum haben die Republikaner Angst, das zu verlieren? Weil letztendlich macht Trump ja alles, was die MAGA-Leute wollten. Und aber auch ganz viel, was sie nicht wollten. Nämlich Drohnen und Krieg im Ausland und
Ja. Also klar, die Midterms sind total wichtig, weil da wird nämlich nochmal entschieden, wer den Senat und wer denn das Haus hat, also den Kongress. Und im Moment haben die Republikaner beides. Also Trump kann eigentlich machen, was er will. Mit seinen Executive Orders, also den Dekreten, und mit allen Entscheidungen, die er macht. Weil der Kongress, der hat sich inzwischen völlig aufgelöst in Sachen Widerstand oder überhaupt, sagen wir mal, Common Sense. Der ist halt ganz blind hinter Trump. Und beim Senat ist es ähnlich. Wenn die jetzt das Haus verlieren, also den Kongress, dann wird es schon wieder schwieriger, weil dann können sich nämlich die Demokraten gegen gewisse Sachen stellen. Die können dann natürlich ihm überall einen Strich durch die Rechnung machen mit neuen Gesetzen, mit Initiativen, die er macht. Die können auch ein Amtsenthebungsverfahren einleiten. Also ist ganz wichtig. Und wenn die auch noch den Senat verlieren würden, die Republikaner, dann ist plötzlich Trumps Macht extrem eingeschränkt. Der Grund, warum der in diesem einem Jahr so viel machen könnte, der hat völligen Support von beiden Häusern. Also die Exekutive ist im Moment in Amerika Gott und King und alle anderen sind unbedeutsam. Und wenn diese Midterms verloren gehen, dann ändert sich das Bild.
Als ich in den USA war, ist mir so aufgefallen, dass wir in Europa, ich als Journalist auch, muss ich ehrlich zugeben, so ein bisschen auch den Fehler gemacht habe, aber beim zweiten Mal auch dann nicht mehr gemacht habe, dass ich nur mit Menschen rede, wie zum Beispiel dir.
Ja.
Die einem dieses Bild sagen, ey, das kriegen wir schon hin, das wird irgendwie alles schon, das ist eine Katastrophe. Aber was sagt denn die andere Seite? Was sagt denn sozusagen diese gefühlt 50-50 gespaltene USA zu der Situation? Wie sehen die denn das? Weil ich meine, die andere Seite möchte doch nicht, dass Trump jetzt die Midterms verliert, beziehungsweise damit eben doch entmachtet wird. Also wie fühlst du, was hörst du vom anderen Lager?
Naja, um ehrlich gesagt, das andere Lager, und das haben wir auch oft besprochen, das große Problem ist ja diese absolute MAGA-Base, ne? Also diese Anhänger von Trump, was ja eigentlich so wie ein Personenkult ist. Ne? Die hast du verloren. Das ist auch zum Teil dadurch, dass die halt uneducated sind und dass die halt trotzdem immer noch diese Informationen kriegen von diesen Media-Outlets, die halt immer noch nach wie vor das bekräftigen, was sie glauben. Und die natürlich auch viele von den Sachen, die Trump macht, cool finden. Und das ist für mich ehrlich gesagt auch ein bisschen das Erschreckende, weil, weißt du, in gewissem Sinne, die haben immer so gesagt, also, ah ja, I like him because he speaks his mind. Also ich mag den, weil er halt, ne? Aber inzwischen denke ich, für die ist es fast so und so, I like him because he speaks my mind. Und das zeigt irgendwie, dass die jetzt plötzlich durch ihn wirklich dieses Recht haben, rassistisch zu sein, Misogyny ist plötzlich wieder salonfähig. Und ich glaube, das gefällt dieser Magabase schon, egal was der macht. Die sehen auch diese größeren Effekte davon nicht. Was aber interessant ist, sind die Leute, die mehr zum Zentrum tendiert haben, aber trotzdem Trump gewählt haben, weil da kannte ich auch sehr, sehr viele, weil die dachten nämlich, naja, für die Wirtschaft wird es gut sein, wir kommen aus der Inflation raus. Ich finde es auch ganz cool, dass das mit dem ganzen Wokeism jetzt mal angezweifelt wird, weil kenne ich auch sehr, sehr viele in Amerika, darf man nicht unterschätzen, die dem Ganzen sehr, sehr müde waren. Also da gibt es eine ganz große Wählerschaft, die ich sagen würde, die keine Trump-Fanatiker sind, aber die trotzdem Trump gewählt haben. Auch mit der Hoffnung, dass es halt für sie besser läuft oder dass das Land in eine andere Richtung geht. Und ich glaube, die hätten sich nicht träumen lassen, wie extrem sich das entwickelt und in welche Richtung sich das gerade auch jetzt in den letzten Monaten entwickelt hat. Weil da kannst du, wenn du eine einigermaßen funktionierendes Gehirn hast, da kannst du ja nicht cool mit sein. Ne, außenpolitisch kann man das noch diskutieren, weil das verstehen die Amerikaner eh nicht. Das ist für uns als Europäer eine Katastrophe und schockierend. Aber jetzt auch gerade in der Innenpolitik, dass Amerikaner erschossen werden auf offener Straße, das kann keinem, der auch nur ein bisschen zum Zentrum lehnt, gefallen. Und ich glaube, das ist ein großes Problem für die Republikaner in diesen Midterms.
Was mich jetzt auch interessiert, der Anfang, den ich miterleben konnte, diese widerständliche Bewegung, waren eben so große Demonstrationen. Das war nach den ersten großen Eisprotesten in Los Angeles, die ja dann so den ersten Spark gezeigt haben. Wie beobachtest du jetzt gerade so die widerständliche Bewegung innerhalb der USA? Ist die jetzt selbstbewusster, noch stärker? Wird da noch mehr demonstriert oder ist die schon eine Stufe radikaler geworden?
Naja, um ehrlich zu sein, finde ich das größte Problem jetzt sowohl im Innern des Landes als auch in der Weltengemeinschaft ist, dass eigentlich diese Opposition ja auch gespalten ist und nicht vernünftig organisiert war oder ist. Ich meine, ein großes Problem, in dem wir schon seit Jahren sind, ist auch die Unfähigkeit der Demokratischen Partei und dass sich da auch nicht unbedingt irgendein Leader oder eine wirkliche Stimme rausbildet und vor allem auch, dass wir da nicht zusammen auch es hinkriegen, da wirklich auch Initiativen zu starten, die Trump persönlich auch wehtun könnten. Und ich glaube, das ist das, was wirklich jetzt passieren muss, dass da letztendlich auch ein organisierterer Widerstand ist, der tatsächlich das Ganze auch gemeinschaftlich angeht, sowohl jetzt im Innern von Amerika als auch in Sachen außenpolitischer Situationen, europäische Länder oder andere Koalitionen, weil auf Amerika kann man sich auch in Sachen Bündnispartner natürlich nicht mehr verlassen. Und von daher gesehen ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, sowohl hier in Amerika als auch in Europa, dass man weiß, mit wem man es zu tun hat und dass man sich wirklich auch schlau dagegen organisiert und zusammentut.
Wie fühlt sich denn der Alltag an?
Naja, um ehrlich zu sein, der Alltag ist ähnlich wie immer. Außer der Tatsache, dass du natürlich die Spannung merkst. Die merkst du allerdings jetzt nicht in New York, weil ich da ja viele, sagen wir mal, nicht Gleichgesinnte habe, aber zumindest mal Leute, mit denen man intelligent über Sachen diskutieren kann und die Sachen ähnlich sehen. Aber die Lage fühlt sich total angespannt an, die fühlt sich natürlich total pessimistisch an und auch leicht panisch. Weil, weißt du, nochmal, eins darf man nicht vergessen. Ich glaube, alle, auch die in Schock waren mit Trump, da hätte sich keiner vorstellen können, wie schnell sich so eine Sache entwickeln kann und wie radikal in 365 Tagen sich diese Oval Office verändern kann. Weißt du, weil nie zuvor im Leben haben wir einen Präsidenten erlebt, der so entschlossen und auch fähig ist, ein politisches System und Amerikas Rolle in der Welt dann neu zu gestalten. Ne? Weil sein Selbstverständnis ist absolut klar, hast du ja nur angehört das letzte Mal, als er da in New York Times das Interview gegeben hat und die gefragt haben, so übersetzt, sehen Sie irgendwelche Grenzen für Ihre Macht auf der Weltbühne? Und da hat er gesagt, nee, es gibt nur eine Grenze, meine eigene Moral, mein eigener Common Sense, also mein eigener Verstand, das ist das Einzige, was mich aufhalten kann. Er akzeptiert auch kein Völkerrecht. Und was ist ja das Brutale, weil eigentlich hat er diese amerikanische Idee darauf abgezielt, diese exekutive Gewalt den Präsidenten einzuschränken und Institutionen zu haben, die den Präsidenten auch überdauern können und kontrollieren. Und Trumps sogenannte, in meinen Augen, Revolution verfolgt halt das Ziel, diese Zentralisierung der Macht zu ermöglichen. Schwächung der Kontrollmechanismen, Umgestaltung der Regierung, sodass sie in erster Linie nur ihm Rechenschaft schuldig ist. Und so sieht's aus. Und das spürt man natürlich hier tagtäglich. Und das macht den Leuten extrem Angst, weil man hätte sich das so nicht vorstellen können. Und das ist echt ein großer Wahn, nicht ein Warnschuss, das ist für alle Leute in allen Ländern ein großer Reminder, dass diese Demokratie, die man sich lange aufbaut, ganz, ganz schnell weg sein kann.
Wie reagiert ein Mamdani auf sowas? Also der Bürgermeister von New York, und ich meine Newsom, könnten das nicht so eigentlich mächtige Verbündete mittlerweile sein, um Trump zu besiegen?
Ja, um ganz ehrlich zu sein, das ist ja auch, wenn du fragst mit New York und Amerika und mein Verhältnis zu dem Ganzen. Also ich habe da wirklich jetzt so ein schizophrenes Gefühl auch, weil zum einen habe ich natürlich große Angst und bin auch ehrlich gesagt richtig sauer und enttäuscht von Amerika. Auf der anderen Seite habe ich natürlich dann auch wieder Hoffnung mit einem Kandidaten wie Mamdani, obwohl der ja auch sehr, sehr umstritten hier ist. Und je nachdem, mit wem ich von meinen Freunden drüber spreche, kommen da auch irgendwelche andere Meinungen, weil da auch nochmal religiöse Sachen reinspielen und so weiter und so fort. Aber um ehrlich zu sein, ist das auch jemand, der mir persönlich Hoffnung macht, weil das jemand ist, der, glaube ich, das Leben das eher so ein bisschen sieht wie ich, der auch rhetorisch für mich Sinn macht, dessen Ideen auch für mich Sinn machen. Für viele Amerikaner ist das total radikal. Für mich, der in Europa aufgewachsen ist, ist es wie in jede deutsche oder österreichische Stadt, was der machen will. Ne? Also von daher ist das für mich eigentlich nur Hoffnung. Aber man muss auch ganz ehrlich sein, als Führer einer Gegenbewegung ist der noch zu jung, zu frisch, zu unerfahren. Wie gesagt, als Muslim auch nicht unbedingt ideal. Also von daher gesehen, große Hoffnung für New York. Und ich finde das auch extrem spannend, was hier passiert. Aber auf der größeren politischen Ebene ist das, denke ich mal, nicht unbedingt ein Kandidat. Und Gavin Newsom, auch einer, der in meinen Augen jetzt endlich mal einen guten Job macht in Sachen Promotion und wie er auch Trump angeht mit seinem Social-Media-Account und wie er letztendlich auch den Humor damit einfach, also der hat jetzt zumindest mal verstanden, wie moderner Wahlkampf geht. Aber auch der hat natürlich mit Kalifornien und den großen Problemen, die es in dem Land gibt, in dem im Bundesstaat natürlich auch hier und da ein Handicap. Ich finde den eine charismatische Person, aber um ehrlich zu sein, den perfekten Kandidaten für diese nächsten Wahlen sehe ich immer noch nicht. Und das ist für mich der große Schocker auch. Ich meine jetzt mal ganz ehrlich, als demokratische Partei, wie kannst du 2016 diese Wahl so katastrophal in den Sand setzen und dann 4 Jahre lang es nicht schaffen, eine wirklich organisierte Opposition mit ein paar richtig guten Kandidaten aufzubauen. So, und danach immer noch nicht. Also ich glaube, das ist eigentlich das, was mich persönlich auch ein bisschen sauer macht, weil ich meine, Trump kennen wir inzwischen, der verleugnet sich nicht, das ist offensichtlich, aber da eine wirkliche Gegenbewegung zu haben, die tatsächlich auch wirklich versteht, um was es hier geht, das haben wir halt leider nicht. Und das gilt sowohl für die Politik als auch für die Wirtschaft. Weil das wäre nämlich zum Beispiel was, wo Trump würde es sehr, sehr wehtun, wenn es der Wirtschaft schlechter geht. Also das ist utopisch, aber ein größerer Arbeitsboykott, ein Zusammenschluss von größeren Firmen, die sagen, so geht's nicht. Also wenn der GDP mal runterfällt, dann würde Trump ganz schnell Sachen auch handeln. Aber nochmal, diese Verbindung der Leute, die anders denken, die ist in meinen Augen überraschenderweise nicht so stark, wie sie sein müsste.
Du hast ja beide Blicke. Du hast ja den deutschen Blick und den amerikanischen Blick. Können wir als Deutschland daraus irgendwas lernen? Kann diese Wahl von Trump irgendeinen didaktischen Effekt auf uns haben? Dieses Jahr Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern wählt. Also was kann man da ablesen?
Ja, du, das ist relativ simpel. Also nochmal, man darf diese starke Demokratie, in der man aufgewachsen ist, die man eigentlich als den Status quo immer betrachtet hat, die darf man nicht als garantiert hinnehmen. Und ich glaube, das ganz Wichtige ist, dass man sich halt nicht ablenken lässt von unwichtigen Sachen, die eigentlich im größeren Bild gar nicht so viel ausmachen und sich tatsächlich aufs Wesentliche konzentriert. Aber das ist ja genau diese Strategie von Trump und Co. Und das ist auch eine Strategie, die in anderen Ländern ist. Ich will jetzt keine Beispiele nennen, aber ihr wisst, von was ich rede. Ich meine, was ist, sich zu konzentrieren auf Transathleten in irgendwelchen Wettkämpfen. Ich meine, ich habe da auch meine Meinung zu, aber das ist jetzt nicht das Wichtige. Und das sind ja irgendwelche Sachen, wo dann plötzlich diese nationale Diskussion dominieren oder vielleicht auch ausmachen, wie jemand wählt. Weißt du, und das macht ja Trump perfekt. Hinter den Kulissen installieren die Project 2025, also dieses Programm, das wirklich designt war, um diese mehr oder weniger klassische Demokratie zu erodieren. Aber öffentlich geht es halt darum, naja, der hat jetzt den Kennedy Center in Donald J. Trump Kennedy Center umbenannt. Finde ich auch scheiße, aber ist eigentlich egal, wie das Ding heißt oder der Golf von Mexiko. Und ich glaube, das ist was man lernen müsste. Man muss echt gucken, was sind die wichtigen Sachen, über was muss man diskutieren, aber wir verlieren uns alle in irgendwelchem faszinierenden, ja, aber Unsinn, der aber letztendlich der Struktur des Landes und wie es mit einem Land weitergeht, die diskutieren wir nicht. viel größere Diskussion als irgendwelche Gender-Issues. Es ist irgendwie AI. Was machen wir mit AI? Wo geht's dahin? Wie reagieren wir als...
Es ist so krass.
Ja, Entschuldigung, ich steigere
mich. Ich habe dich so kennengelernt als Nee, es ist, aber ich hör dir so krass gerne gerade zu, auch, und weil ich dich auch so in einer anderen Rolle kenne. Ich habe dich kennengelernt als so einen krassen US-Optimisten. Wir kriegen das hin, der amerikanische Traum, der funktioniert, wir halten hier zusammen, dieses Land wird irgendwie auch Donald Trump überstehen. Und jetzt bist du so wirklich alarmiert und du bist auch wirklich on fire, muss ich ganz ehrlich sagen, wie fragil diese Demokratie gerade ist und offensichtlich auch, wie sehr es deine Freiheit eigentlich am Ende auch bedroht. Also würdest du sagen, deine Freiheit ist durch Donald Trump auch bedroht?
Weißt du was? Natürlich. Das ist ein total faszinierendes Ding, weil, das hätte ich mir nie gedacht, weil ich meine, ich bin ja auch sehr vocal immer gewesen über meine Meinung, auch zu Donald Trump, also ob das in deutschen Fernsehsendungen ist oder auch mit dir. So, und ich hätte nie gedacht, dass ich mir darüber Gedanken machen würde. Werde ich auch nie machen, ich werde mich nie einschränken lassen. Aber um ehrlich zu sein, so diese ersten kleinen Seeds, die sind schon da, wo ich denke, ey, pass mal auf, wenn ich jetzt mich so hier positioniere, können mir da irgendwelche Nachteile entstehen? Kriege ich irgendwie bei der nächsten Einreise irgendwie mehr Schwierigkeiten? Ich habe zum Glück inzwischen einen US-Pass seit ein paar Jahren, aber vorher hätte ich mir da echt Gedanken gemacht, weil du plötzlich auch mitbekommst, dass Leute irgendwie dann letztendlich ein Visum abgenommen bekommen, weil sie irgendwelche bestimmte Sachen auf Social Media gepostet haben oder gewisse Ansichten sind. Und das ist was ich mir hätte nie vorstellen können. Also du merkst schon, dass du dir plötzlich dein eigenes Handeln ein bisschen in Frage stellst. Und dann wirst du halt, wo du halt sagst, da kommen halt die Parallelen rein und dann sagst du, ey, wenn man nichts sagt und das einfach geschehen lässt, dann sind wir irgendwie in Wiederholung der Geschichte und das kann sich kein Mensch leisten und so fragile die Welt gerade ist mit, was ich gerade gesagt habe, mit Technological Revolution und wo wir alle hingehen, wir müssen uns auf die wesentlichen Dinge konzentrieren und wir müssen verstehen, dass wir eine Weltengemeinschaft sind und im Moment ist es gerade echt in Amerika und auf der ganzen Welt jeder für sich selbst, wegen eines Präsidenten, der das jetzt auch salonfähig gemacht hat. Und das Schlimme ist ja, Amerika war immer ein großes Beispiel für eine Demokratie mit einem moralischen Highground, mit einem richtig moralischen Kompass. Und da das jetzt weg ist, hast du das Gefühl, dass jedes andere Land oder jeder andere Leader auch die Freiheit verspürt. Na gut, wenn die das machen, kann ich das auch so machen. Also wir dürfen da nicht schlafen. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich bin immer positiv, aber ich bin auch nicht naiv. Und wir müssen die Dinge angehen, wir müssen die verstehen und du siehst ja die Fakten. Ein Jahr Trump, wir haben letztes Jahr gesprochen, ich hätte mir nicht ausmalen können, wie schnell das in die Richtung geht. Dass es in die Richtung geht, war klar, aber der Speed ist unglaublich.
Liebe Patreons, ich bin aus dem Urlaub zurück, das heißt, dass auf Patreon jetzt wieder richtig viel passiert. Alle 9-Euro-Patreons, die neu dazugekommen sind, und das sind gar nicht wenige, bekommen jetzt endlich ihre limitierten, signierten und sehr besonderen Fotografien von unseren Drehs. Jeder kriegt einen als Belohnung, als Dankeschön. Außerdem gibt es diese Woche, ja, auf Patreon wieder eine Themenkonferenz mit Kati, Jelle, mir und Luca. Und wir sprechen darüber, was werden die wichtigen Themen sein. Also wie so ein kleiner Presseclub, dem ihr beiwohnen könnt. Am Sonnabend kommt, was im Übrigen Samstag ist, am Sonnabend kommt eine neue Buchclub-Folge mit Coco. Wir besprechen mit Coco, Luca und Kati und mir und wir besprechen Lazar, dieses sehr besondere Buch, das ein Bestseller wurde, der seit Wochen auf der Bestsellerliste steht. Und wir haben dazu echt interessante Takes, kann ich jetzt schon mal sagen. Und am Montag gibt es dann auch wieder ein AMR Recap mit Martin, wo wir die aktuellen Situationen in der Welt besprechen. Also Leute, werdet Patreon, unterstützt unabhängigen Journalismus. Mir ist es wichtig, darüber freue ich mich. Und einen ganz besonderen Wunsch an eine ganz besondere Person, nämlich Nicolas Potmann, den ich im Urlaub getroffen habe, der gesagt hat, ich mache zu viel Patreon-Werbung. Den möchte ich jetzt hier persönlich erwähnen und ihn bitten, komm doch zu Patreon. Alle reden ja auch darüber, dass das Leben in den USA so unfassbar teuer geworden ist. Als wir dort recherchiert haben, ist mir auch aufgefallen, fuck, also so, das kostet ja wirklich viel Geld, wenn wir bei Walmart fürs Team einkaufen. Als wir essen gegangen sind, ist mir aufgefallen, Mann, das ist aber auch wirklich teures Essen für gutes Essen, aber einfach ein normales Restaurant in New York. Wo merkst du und bedroht dich das auch, diese steigenden Kosten zum Beispiel, die Trump ja eigentlich senken wollte?
Ja klar, ich meine, das ist ja die andere Sache. Ich meine, wir haben jetzt viel drüber geredet und du merkst auch, dann wurde mein Blut kocht da auch schnell, weil ich mir eben Sorgen mache und weil ich mir eben in Amerika wünsche, dass die Ideale auch vertritt, die wir alle vertreten. Aber um jetzt zurückzukommen auf die Situation, das ist halt wirklich eine Realität. Du hast ja gefragt, merkst du das in der Realität? Und das ist halt wirklich was, was auch überhaupt keinen Bock macht. Also ich war jetzt auch nochmal gerade in Europa, Weihnachten, ne, mit Family und Mama, dann war ich hinten auf dem Job in Asien und dann kommst du hier nach New York zurück und denkst, ey, das kann ja wohl nicht euer Ernst sein. Ne, Preise für Butter, für Eier, wie viel ein Kaffee kostet, wie viel jetzt im Schneesturm dann oder wenn mal schlechtes Wetter ist, dann kostet plötzlich ein Uber oder ein Taxi-Ride $80 von Downtown zu Uptown. Das sind Sachen, die halt einfach brutal sind und die eigentlich das Leben hier frustrierend machen. Und vor allem denke ich mir immer, Leute, denen es halt nicht so gut geht, wie soll das funktionieren? Und das ist auch ehrlich was, wo man sagen muss, das ist ein großes Problem für Trump, weil sein großes Versprechen war ja, dass die Inflation innerhalb von 2-3 Monaten im Griff ist, dass die Preise runterkommen. Und das ist was, was halt der Allgemeinbürger, auch der Trump-Supporter merken muss. Oder bei denen ist es halt so. Es ist halt leider nicht passiert und es ist nach wie vor brutal teuer. Gewisse Sachen werden noch teurer. Und ich glaube, wenn sie das nicht in den Griff kriegen, wird das auch ein großes Problem für diese Midterm-Wahlen sein. Aber ich sag's dir, es macht keinen richtigen Bock, so viel Geld für alles zu bezahlen. Und das wird natürlich auch nicht besser, wenn du überall Zölle drauf ballerst, weil die Zölle werden letztendlich von den ganzen Unternehmen nochmal weitergegeben an die Verbraucher. Ist ja auch so eine Milchmädchenrechnung zum Teil ist von der Regierung. Also das Leben hier, die Realität des Lebens hier macht nicht mehr so richtig viel Spaß aufgrund dieser Preise. Weil du dich halt da auch so ein bisschen so vorkommst, sag mal, habt ihr sie noch alle?
Gehen Menschen, die du kennst, zurück? Verlassen die USA? Gibt es Amerikaner, Amerikanerinnen, die sich entscheiden, wir gehen ins Ausland, wir halten das hier nicht mehr aus? Also findet so eine Art Immigration schon statt?
Zum Teil ja, zum Teil nein. Ich würde es jetzt nicht so beschreiben, dass das wirklich eine Mass-Immigration ist. Aber ich denke schon, dass der ein oder andere, auch gerade viele Leute, die zum Teil europäische Wurzeln haben oder die in einer Beziehung sind mit einem Europäer, dass die sagen, hör mal, lass uns mal gucken, wie sich das dort anfühlt. Beziehungsweise ich habe tatsächlich jetzt große Probleme mit dem Land. Aber auf der anderen Seite, du weißt ja auch selbst, wie es ist, wenn du irgendwo verankert bist und eine Heimat hast, dann bist du schon jemand, der natürlich immer noch einen Funken Hoffnung hat und sich denkt, das ändert sich nochmal. Und auch dann sagt, ich muss dann hierbleiben und dann für die Veränderung kämpfen. Also das ist ja auch immer nach wie vor meine Auffassung. Also ich habe immer noch einen Funken Hoffnung und ich bin auch nicht bereit, dieses Land aufzugeben. Aber das ist auch ganz klar, es muss sich schnell was ändern. Und die Vollkatastrophe wäre halt tatsächlich, wenn Donald Trump jetzt in diesem November diese Midterm-Wahlen gewinnen sollte und dann nochmal 2 weitere Jahre die Chance hat, hier unbefugte Amerika und die Welt zu torpedieren. Also, um ehrlich zu sein, bin ich auch gerade an so einem Punkt angelangt, wo der Blick in die Glaskugel sehr, sehr schwierig ist. Aber die Hoffnung ist da und vor allem, ehrlich gesagt, gerade diese letzten Entwicklungen jetzt in Minneapolis, wo ich sagen muss, ich glaube, dass viele Leute langsam verstehen, ey, Alter, so geht's nicht. Und das ist jetzt echt für was, das haben wir so nicht gewollt und dafür haben wir auch nicht gewählt. Weil viele haben gewählt. Immigration war ein Riesenthema in der letzten Wahl. Und zum Teil auch potenziell verständlich. Es wurde natürlich auch aufgebauscht, aber ne, dieses Immigrationsthema war riesig. Nur, es hat keiner gewählt, dass irgendwelche maskierte Agenten in irgendeinen Supermarkt gehen und dort die Angestellten irgendwie kontrollieren oder dass irgendwie jeder mit dem Pass rumlaufen muss oder dass ganz willkürlich irgendwelche Nannies oder Mitarbeiter irgendwie von Familien genommen. Also von daher gesehen, ist das, glaube ich, echt ein Punkt jetzt, wo man eventuell rückblickend sagen könnte, das ist jetzt was, wo das MAGA-Movement tatsächlich anfing aufzubrechen. Hoffentlich.
Ey, wenn du das erzählst. Wenn du das so erzählst, wie der Zustand ist, also dass eben dieses aus den Supermärkten raus, von der Straße weg, den Pass auf der Straße mittragen, es klingt so furchtbar und so unvorstellbar eigentlich, dass dieses Land sich so diese Blöße gibt, so unfrei zu werden für so viele Menschen. Das ist einfach, also auf der einen Seite ist es total faszinierend, das zu beobachten. Auf der anderen Seite ist es aber auch einfach wirklich erschreckend, weil wenn die USA und dieses Land, was so durstig nach Freiheit ist, so schnell kippen kann, dann weiß ich nicht, was das für Europa bedeutet. Dann weiß ich das nicht, was das für Deutschland bedeutet. Und das ist irgendwie wirklich sehr angsteinflößend, um ehrlich zu sein.
Genau, wenn du halt nachdenkst und die größeren Zusammenhänge betrachtest, und wir haben ja noch jetzt gar nicht gesprochen über, weißt du, internationale Beziehungen, was der dort gemacht hat, das ist auch nochmal ein ganz eigener Podcast dann, weil das ist ja auch noch ein großes Thema. Aber um ehrlich zu sein, dieses, was wir jetzt gesprochen haben, auch mit ICE und dieser Immigration-Sache, das ist ja nur ein Thema. Aber du siehst halt, was das große Problem ist, weil es ist ein Thema, das eigentlich Substanz hat und haben muss, das aber dann mehr oder weniger falsch verwendet wird und auch ausgelegt wird von halt ehrlich gesagt Leuten, die halt wirklich Extremisten sind und auch inkompetent. Das große Problem ist ja bei Trumps Ding, der hat halt katastrophale Ideen, ne? Also viele, aber er hat halt auch Leute in den ganzen Ämtern, die halt auch in meinen Augen wirklich inkompetent sind. So eine Kirstie Noem als Secretary of Homeland Security, das ist halt jemand, der nicht gebildet genug ist, nicht empathisch genug ist für so einen Job. Dann hast du diesen Typen Borino, der jetzt da plötzlich verkleidet wie so ein SS-Offizier durch die Straßen läuft. Weißt du, das ist halt auch Sachen, wo man sagt, die Dummheit, also blöder geht's ja nicht mehr. Und ich glaube, das ist das, was das Gefährliche ist, ne? Weil letztendlich Immigration und die zu kontrollieren, darüber kann man ja reden. Und nochmal, ich meine, Obama hat extrem viele Leute deportiert. Auch da war eine sehr, sehr strenge Politik in Sachen Immigration. Also man hätte da auch generell kein Problem mit, wenn das auch gezielt gemacht ist und wenn es tatsächlich die Leute auch targetet, die halt echt ein großes Problem sind. Aber es kann ja nicht sein, dass da irgendwie, was weiß ich, eine Putzfrau dann plötzlich von ihren Kindern weggezerrt wird, die weder irgendein Drogenverbrechen jemals hat, noch eine Vorbestrafung hat. Das sind halt die Sachen, die tatsächlich erschreckend sind. Und ich glaube, das ist aber was, wo auch der generelle Amerikaner und auch Trump-Wähler sagt, der eher in die Mitte tendiert. Nee, Moment, also das geht jetzt wirklich nicht. Ich bin echt gespannt, weil das versuchen sie ja gerade, ob die da die Kurve kriegen. Weil Trump zum ersten Mal, der hat ja trotzdem einen guten Instinkt, oft wie weiter Sachen pushen kann. Ich meine, der lenkt ja zum ersten Mal ein. Er hat ja jetzt angefangen, mit dem demokratischen Governor, mit Walz, zu reden. Der hat ja jetzt eingestanden, dass sie eventuell die Truppen abziehen oder reduzieren. Ne? Der hat jetzt ja auch die verrückten Head of ICE, Gregor Bovino, hat er ja abgezogen. Also man merkt jetzt schon, dass die auch feststellen, das haben wir hier überzogen oder das ist jetzt nicht geil gelaufen. Aber das Brutale ist, dass es halt so eine öffentliche Katastrophe wie diesen Tod von Alex Pretty geben musste, dass die Leute jetzt mal echt anscheinend jetzt endlich anfangen aufzuwachen.
Ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch einfach zu zynisch, aber ich habe das Gefühl, das ist Teil einer größeren Strategie, dieses einen Schritt zurückgehen, weil dieses Gespräch haben auch wir beide schon oft geführt, dieses: Was darf man sagen, was darf man machen? Und diese Grenzen wurden immer überschritten und dann wurde sich entschuldigt und dann wurde die nächste Grenze überschritten. Und mir scheint, dass diese Ermordung jetzt wird sich entschuldigt, aber es zeigt auch, dieser Präsident kann zum Beispiel nicht sein Amt verlieren dadurch. Ich meine, ICE und das Agieren von ICE ist eine Konsequenz von Dekreten, die Donald Trump beschlossen hat, die Donald Trump unterschrieben hat. Und eigentlich müsste dieser Präsident zurücktreten dafür, dass dieser Mann und diese Frau gestorben sind, dafür, dass so viele Menschen in diesem Land Angst und Schrecken erleben gerade. Aber es passiert nicht. Und ich glaube, dass es einfach eher so eine Art, wie so ein Schlüsselmoment war, für auch wieder zu testen, können wir das machen? Aha, wir kriegen Widerstand, aber ich bleibe weiter Präsident, also können wir weiter provozieren und vielleicht sogar noch schlimmer werden. Für mich ist es das, glaube ich.
Ich glaube, da liegst du nicht falsch, weil das war schon immer die Strategie und das ist ja immer das Gleiche. Wenn man Grenzen verschiebt und das oft genug macht, dann wird das irgendwann zur Normalität oder man gewöhnt sich als Mensch daran, an dem Zustand. Da stimme ich dir zu. Auf der anderen Seite ist diese Grenze inzwischen jetzt so extrem, dass ich denke, dass es da wirklich trotzdem jetzt einen noch größeren Gegenwind und vielleicht auch eine Mobilisierung auf der anderen Seite kommt. Und nochmal, letztendlich hängt extrem viel davon ab, von diesen nächsten Midterm-Wahlen. Und da kann man nur hoffen, dass tatsächlich dann Trump die Quittung kriegt für viele dieser Dinge. Mein größeres Problem oder meine größere Angst ist, dass natürlich jetzt schon die Mechanismen irgendwie angefangen haben, um zu gucken, wie kann man potenziell diese Midterm-Wahl manipulieren, Wie kann man sicherstellen, dass Voter Turnout nicht groß ist? Das heißt, dass also in gewissen Gegenden nicht viele Leute wählen gehen, weil sie Angst haben, eventuell auch vor ICE, weil sie Angst haben, dass sie da kontrolliert werden könnten. Oder auch, um ehrlich zu sein, wie dann eben auch was wie mit der Briefwahl ist. Weil er hat ja jetzt schon irgendwie, auch trotz dieser ganzen chaotischen Situation, hat er ja jetzt schon wieder mal, was auch keiner vorstellen kann, er hat ja gesagt, in Minnesota ist ein Teil des Problems, dass diese Regierung, der Governor, so korrupt und so inkompetent ist. Und in diesem Satz, in diesem Interview, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, hat er gesagt, und ich habe den Staat ja auch 3-mal gewonnen. Obwohl das völliger Unfug ist. Der hat den Staat nicht gewonnen, da gibt es überhaupt keine Indizien dafür. Und er sagt, naja, die haben das halt nicht zugegeben, aber ich bin mir sicher, ich habe das Gefühl, ich habe das 3-mal gewonnen. Praktisch schon zu sagen, wenn ich den nicht gewinne, dann kann das nur damit zusammenhängen, dass die zum 3. Mal in Folge manipuliert haben. Also auch da werden jetzt schon, wird die Saat gesät, um gewisse Wahlen, wenn die nicht in deren Favor ausfallen, die anzuzweifeln. Und ich glaube, da steht uns hier auch noch einiges bevor, egal wie die Midterms ausgehen. Weil wenn er die gewinnt, dann ist es echt der Super-GAU. Und wenn er die verliert, gehe ich mal davon aus, dass das nicht einfach hingenommen wird. Und um ehrlich zu sein, es kann für jeden Amerikaner nur ein Ziel sein, weil nochmal, ich will das auch gar nicht sagen, linke politische Ideologie gegen Rechte, Konservative gegen Liberale. Ich habe da ganz viel Respekt auch für eine andere Meinung, aber wir sind wirklich in einem Zustand angelangt, wo das eigentlich gar nicht mehr der Diskurs sein kann. Und ich glaube, das ist, glaube ich, was jetzt bei diesen Midterms so entscheidend ist, weil ich glaube, ein Kongress, also ein Repräsentantenhaus und ein Senat, der den Präsidenten auch mal auf die Finger schaut und irgendwann auch mal sagt, hör mal, das geht nicht, das kannst du machen, das nicht. Das ist extrem wichtig und das kann auch jedem, muss jedem Republikaner auch wichtig sein. Es kann ja nicht sein, dass wir hier tatsächlich plötzlich so einen König-ähnlichen Präsidenten haben, der einfach macht, was er will. Das kann nicht im Sinne eines normal denkenden Amerikaners sein.
Wenn du gefragt wirst, wo du herkommst, was sagst du da?
Aus Deutschland. Und zwar sehr, sehr gern.
Weil das ist interessant. Als ich angefangen habe mit dem Reisen, also Mitte der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts, war das noch so, dass wenn man gesagt hat, man kommt aus Deutschland, dass man das immer eher ungern gesagt hat. Das hat sich dann mit Merkel interessanterweise geändert. Und ich habe mich gefragt, ob es auch so eine gewisse USA-Charme gibt und man nicht so gerne sagt, dass man eigentlich aus den USA kommt, aufgrund dieses Präsidenten.
Ja, du, die Scham ist völlig da. Also ganz viele Bekannte von mir, mit denen ich auch jetzt beruflich unterwegs bin, die ich auch so kenne, denen ist das natürlich peinlich und unangenehm, weil die sagen auch, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, was die ganzen Europäer oder andere Völker von uns denken, weil die natürlich auch sehen, was hier passiert und auf welche Art das passiert und wie sich Trump ja auch verhält. Weil nochmal, das hat ja überhaupt nichts zu tun mit konservativer Politik oder liberaler Politik. Das hat einfach mit einer Person zu tun, die also völlig außer Kontrolle ist. Und ich glaube, das ist wirklich was den Amerikanern auch ein großes Problem bereitet in dem Selbstverständnis und in dem immer vorhandenen Stolz, der immer da war, Amerikaner zu sein. Der ist inzwischen weg, weil ich kenne ganz viele, die international reisen, denen es extrem unangenehm ist und die auch das Gefühl haben,
das ist so krass,
dass wenn sie sagen, dass sie aus Amerika sind, dass die Leute angucken, ja, was ist denn da bei euch los? Weil du weißt es selbst, es ist so schwer zu verstehen, wenn du hier nicht mal länger gereist bist und wenn du nicht auch mal dich, wie gesagt, nicht der anderen Seite, aber diesem fanatistischen Mega-Movement auch mit denen auseinandergesetzt hast. Und ich glaube, das ist was den Amerikanern extrem viel Probleme bereitet, weil ihr Selbstverständnis auch als wirklich dieses was ist, shining nation on top of the hill, das auch mehr oder weniger ein Beispiel ist für die ganze Welt, das ist inzwischen weg. Und ich glaube, der Respekt international wird immer weniger.
Weg.
Und ja, das hat für die viele Amerikaner ein riesengroßes Problem. Von daher gesehen, für mich aus Deutschland zu kommen, ich fand das schon immer cool, ich habe das immer gern gesagt, aber inzwischen auch mal noch mehr, weil nochmal, auch das ist was ich ja immer auch schon gesagt habe, mir war das nie so bewusst, was für eigentlich ein interessantes System wir haben mit unserer sozialen Marktwirtschaft, mit der parlamentarischen Demokratie, wie das, obwohl wir so viele Probleme haben, doch viele Sachen sehr, sehr gut funktionieren. Ab und zu steht das dann auch im Weg von Sachen, aber generell haben wir da so ein Setup und viele der nordeuropäischen Staaten, Demokratien haben das. Dass es eigentlich eine sehr, sehr stabile, funktionierende Demokratie ist, die nach wie vor für viele Bevölkerungsschichten funktioniert. nicht mehr so gut, wie das vielleicht mal war, aber trotzdem, wenn man in Amerika lebt und merkt, wie es dir geht, wenn du keine Kohle hast in Sachen Education, in Sachen Healthcare, in Sachen Infrastructure und alles, das ist eine ganz, ganz andere Nummer. Und von daher gesehen bin ich da auch einer, der gern Deutschland dann auch vertritt und auch trotzdem hier auch immer wieder sagt, was für ein cooles Land das eigentlich ist.
Wir haben ja beide darüber diskutiert, was da gerade passiert. Und wir waren uns beide damals in den Interviews und auch hier im Podcast nicht so richtig einig. Aber würdest du sagen, du bist gerade Zeuge als US-Bürger, wie dieses Land in so eine Art Neofaschismus kippt? Oder ist es eine Überdramatisierung? Sollte man da vorsichtiger sein mit so einem Begriffen?
Also ich bin kein großer Freund von diesen Begriffen, auch diesen Vergleichen auch zu unserer deutschen Geschichte, weil die werden ja sehr, sehr schnell, werden die natürlich gebraucht. Und das ist natürlich auch was, was sehr inflammatory ist, also wo auch jeder darauf reagiert, wenn du das auf Social Media siehst. Aber es ist trotzdem so, wenn man Geschichte kennt und sich damit auseinandergesetzt hat und auch gerade als jemand, der in Deutschland aufgewachsen ist. Und nochmal, wir haben das zumindest in meiner Generation in allen Details durchgekaut und durchgearbeitet, was ich sehr, sehr wichtig fand, dann musst du da sagen, klar, die Tendenzen sind da. Weil eine Demokratie funktioniert ja nur, wenn diese Überwachungsapparate funktionieren. Und das ist halt was, was Project 2025, dieses ominöse Ding, das halt hinter den Kulissen installiert wurde, halt darauf abzielt, diese Exekutive, also die Macht des Präsidenten, zu steigern und alle anderen mehr oder weniger bedeutungsloser zu machen. Und das ist ja passiert. Ich meine, der Kongress ist hier eigentlich nur noch wirklich Handlanger für Trump. Das Supreme Court, also das oberste Gericht, ist auch nur besetzt von auch zum Teil religiösen Fanatisten. Und von daher gesehen ist es tatsächlich ein Move in diese Richtung. Und das
bist du Antifaschist?
Bitte?
Würdest du dich selbst als Antifaschist bezeichnen?
Ja, auf jeden Fall. Klar, Faschismus, ich bin gar keinen Fall jemand, der Faschismus in irgendeiner Art und Weise als gutheißen kann. Das ist auch wirklich kein Weg für uns nach vorne, weil nochmal, das Einzige, was wir als Menschen haben, aus dem zu lernen, was passiert ist, zu analysieren und dann schlauere Dinge zu machen. Und das ist auch oft eine Frustration, die ich mit der Menschheit habe, dass man halt aus Dingen nicht lernt. Das ist aber auch nicht ganz einfach, weil auch in meinem persönlichen, ich sage mir auch oft, Mensch, das habe ich das gleiche Ding viermal gemacht oder ich schließe nicht die richtigen Schlüsse oder ich kann es nicht durchsetzen. Aber ich glaube, das ist was wir jetzt gerade zu dem Zeitpunkt echt nicht unterschätzen dürfen und wo wir tatsächlich auch in die Historie schauen müssen und zu gucken, was sind da Tendenzen und wo geht das in Amerika gerade hin?
Ich habe mehrere Menschen interviewt und mehreren Menschen in den USA diese Frage gestellt. Verstehen Sie sich als Antifaschist? Und nicht wenige haben sich nicht getraut, auf diese Frage zu antworten, weil sie ja in der Welt von Trump dadurch zu einem Terroristen werden. Hast du davor keine Angst, dass du jetzt in Trumps Welt ein Terrorist bist, weil du dich als Antifaschist verstehst?
Nee, weil muss ich ehrlich sagen, ich sehe den Begriff aufgrund meiner deutschen Geschichte und meiner deutschen Identität natürlich anders, ne? Weil wir haben als Land diesen Faschismus miterlebt und ich glaube, von daher gesehen hat man da nochmal eine ganz andere Beziehung oder Einstellung zu. Und nochmal, das Ganze, was auch so ein Problem ist, diese ganze Semantik, was bedeutet wer da was, das ist in Amerika halt auch so schwierig, weil ich glaube, da wird so viel vermischt und weißt du, was ist Sozialismus, was ist Kommunismus, was ist Faschismus, was ist Antifaschismus, das ist auch ein riesengroßes Problem, diese ganze Begriffe, in denen wir jetzt alle, ich meine, letztendlich kann es doch nur das Ziel von allen sein, dass wir ein Regierungssystem haben, das für alle funktioniert und das vor allem auch den Leuten generell hilft, und zwar der breiten Masse. Und nicht irgendwie den obersten wenigen Prozent. Und das ist halt, glaube ich, was in Amerika leider inzwischen der Fall ist. Es funktioniert schon lange nicht mehr für ganz, ganz viele Menschen hier. Und auch das ist halt immer ein Nährboden für so eine Entwicklung in eine solche Richtung.
Wenn du auf dein Land, auf die USA blickst, was vermisst du?
Ich vermisse eine Klarheit, die ich aber auch weltweit vermisse. Ich glaube, was passiert ist durch Technologie und durch die ganzen Algorithmen und so, wie wir uns informieren, wie wir miteinander kommunizieren. Ich glaube, ich sage immer so, fühlt sich für mich so fast so ein bisschen an wie der Turmbau zu Babel, weißt du, wo letztendlich keiner mehr den anderen versteht, 1000 verschiedene Sprachen und kein Konsensus mehr möglich ist. Und ich glaube, das ist ein großes Problem. Dass, wie gesagt, ich glaube, wenn man wirklich das, die Chance hätte, zusammenzusitzen, dass es ganz, ganz viele Gemeinsamkeiten gibt, auch in der amerikanischen Bevölkerung nach wie vor. Die Idee, was es heißt, es Amerikaner zu sein, generell, was heißt es, ein guter Mensch oder ein guter Mitbürger zu sein. Aber diese Gemeinsamkeiten, die haben wir alle verloren und jeder fokussiert sich nur noch auf das, was uns trennt. Und ich glaube, das ist was, was ich, als ich nach Amerika gezogen habe, trotzdem gespürt habe. Das war eine große Zusammenhörigkeitsgefühl, eine Gemeinsamkeit und auch ein Konsens. Also ich meine, ich bin hierher gezogen, ich habe alle Präsidenten miterlebt. Und selbst die ich am persönlich, mit denen ich am wenigsten mich identifizieren oder auch nämlich gesehen habe, das waren aber immer noch Leute, die gewisse Werte, die eine gewisse moralische Verantwortlichkeit hatten. Und das ist halt das, was ich im Moment wirklich vermisse. Und ich glaube, das ist halt ein großes Problem, weil wenn die das Land regieren, das nicht zeigen, wie kannst du das erwarten, dass das die ganzen Leute, die hier leben, dann mehr oder weniger aufrechterhalten.
Thomas, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke dir, mein Lieber. Hoffe, das nächste Mal haben wir positivere Sachen zu diskutieren.
Ich hoffe auch, aber ich muss es auch ehrlich sagen, und das können auch die Hörerinnen und Hörer noch hören, ich schätze das sehr, deinen Blick auf die USA. Und ich höre dir sehr gerne zu bei dem, wie du dieses Land siehst und wie kritisch, aber auch wie liebevoll du auf dieses Land blickst. Das ist schon sehr besonders, finde ich. Also echt auch nochmal danke dafür, weil so einen Blick kriegt man selten.
Das ist schön zu hören. Und wie gesagt, du hast es gemerkt, es ist für mich tatsächlich auch eine emotionale Angelegenheit. Von daher gesehen, immer eine große Freude, mit dir zu reden, und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bitte. Zum Beispiel, indem ihr bei Spotify auf die Glocke klickt, und empfehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt sogar einen Themenvorschlag, kein Problem. Schreibt uns einfach eine Mail an amr@pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür auf Instagram unter unserem Alles muss raus-Kanal. Wenn euch Alles muss raus gefällt, unterstützt uns gerne auch auf Patreon. Dort versorgen wir euch mit exklusiven Podcast-Folgen, unseren Themenkonferenzen, Specials zu unseren Drehs und anderen tollen Extras. Alle Links findet ihr unten in den Shownotes. Neue Folgen erscheinen donnerstags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Alles muss raus ist eine Produktion von PQPP2 GmbH. Redaktion: Luca Lau, Katharina Merzenich, Thilo Mischke, Marlon Plaas. Audioproduktion und Musik: Leo Ebert Glang. Moderiert wird Alles muss raus von mir, Thilo Mischke. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Disclaimer: Dieser Podcast ist ein zeitaktuelles Dokument. Informationen und Perspektiven können sich mit der Zeit verändern. Bitte beachte, dass sich neue Erkenntnisse oder Entwicklungen auf die hier besprochenen Themen auswirken können.